Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Dieser Mann muss wirklich sehr mutig gewesen sein. Oder er wusste sich einfach von Gott beauftragt und stattete deshalb dem König des Nordreiches Israel einen Besuch ab. Der Zeitaufwand dafür war gering, denn was dieser Mann dem König mitzuteilen hatte, passte in einen einzigen Satz, und der lautete: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Sprach's und verschwand. Elia heißt der Mann, dessen Worte dem König fortan nicht mehr aus dem Kopf gingen. Denn die angekündigte Dürre kam mit Macht und setzte Menschen und Tieren schwer zu. Elia versteckte sich unterdessen, weil der König ihn für die Dürre verantwortlich machte. Erst im dritten Jahr nach ihrer ersten Begegnung treffen Elia und der König wieder aufeinander. Wie die Geschichte weitergeht, das erfahren Sie in dieser Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Im dritten Jahr nach ihrer ersten kurzen Begegnung treffen König Ahab und Elia erneut aufeinander. In der Zeit davor hat sich Elia versteckt gehalten, weil der König im ganzen Land nach ihm suchen ließ. Denn er macht Elia dafür verantwortlich, dass das Nordreich Israel unter einer lang andauernden Dürre leidet. Dabei hatte Elia lediglich angekündigt, dass diese Dürre kommt und dass sie aufhören wird, wenn Elia ihr Einhalt gebietet. Offenbar hat König Ahab jedoch nicht verstanden, dass Elia nur im Auftrag Gottes handelt und keineswegs über magische Kräfte verfügt. Und auch den Grund dafür, warum das Land unter der Trockenheit leidet, scheint König Ahab nicht zu erkennen. Er und seine Frau Isebel haben nämlich dazu beigetragen, dass der Glaube an den wahren Gott immer mehr schwindet und dass stattdessen die kanaanitische Gottheit Baal angebetet wird. Die von Elia angekündigte Dürre wird nun sozusagen die Bühne liefern für eine außergewöhnliche Konfrontation. In der letzten Sendung haben wir im ersten Buch der Könige das 18. Kapitel erreicht. Ab Vers 17 wird dort beschrieben, wie es zunächst zu dem bereits angesprochenen Wiedersehen kommt zwischen Elia und König Ahab. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach: Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. An dieser Stelle ist von Baalen die Rede, also von einer Mehrzahl jener Gottheiten. Zwei Kapitel davor hieß es jedoch, König Ahab diente Baal und betete ihn an. Das klang so, als ob mit Baal nur ein einziger Gott bzw. Götze gemeint sei. Hintergrund dürfte sein, dass sich der Glaube an den Wettergott Baal ständig weiterentwickelt hat und bei verschiedenen Volksgruppen in unterschiedlichen Ausprägungen anzutreffen war. Das ist übrigens auch der Grund dafür, warum die Gottheit Baal im Alten Testament unter verschiedenen Namen auftaucht, wie zum Beispiel Baal Berit, Baal Peor oder Baal Zebub. Aus Baal-Zebub wurde später der Begriff Beelzebub, der bis heute für den Teufel gebraucht wird. Außerdem hat sich die Verehrung Baals manchmal auch mit dem Glauben an die Fruchtbarkeitsgöttin Aschera vermischt. Das führte teilweise dazu, dass Baal nicht nur wie ursprünglich als Wettergott, sondern auch als Fruchtbarkeitsgott verehrt wurde. Und schließlich wurde der Begriff Baal sogar zu einem bildhaften Ausdruck für jede Art von Götzenanbetung. Interessant ist auf jeden Fall, dass es zwischen König Ahab und Elia zu einem kurzen Wortgefecht kommt. Ahab macht Elia dafür verantwortlich, dass Mensch und Tier im Nordreich Israel unter der lang andauernden Trockenheit ächzen. Von seinem Standpunkt aus betrachtet hat der König sogar recht. Denn Elia hatte ja selbst gesagt, dass die Dürre aufhören würde, sobald er sie für beendet erklärt. Diese oberflächliche Betrachtungsweise weist Elia jedoch zurück und verweist auf Ahabs Abgötterei. Sie ist der eigentliche Grund dafür, warum der wahre Gott diese Dürre über das Land kommen ließ. Das führt mich zu der selbstkritischen Frage, ob ich manche Geschehnisse in meinem eigenen Umfeld nicht manchmal auch zu oberflächlich betrachte. Denn der geistliche Hintergrund wird häufig erst auf den zweiten Blick erkennbar. Nach dem kurzen Wortgefecht zwischen Elia und König Ahab fordert Elia seinen Kontrahenten zu einer Machtprobe heraus. Vers 19. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. Im Grunde schlägt Elia also vor, dass es zu einer direkten Konfrontation kommen soll zwischen dem wahren Gott auf der einen Seite, der die Dürre über das Land geschickt hat und sie auch beenden kann, und auf der anderen Seite Baal, der als Wettergott ebenfalls die Macht haben müsste, die Dürre zu beenden, und Aschera, die als Fruchtbarkeitsgöttin angeblich das Getreide auf dem Feld wieder zum Wachsen bringen kann. Als Zeugen bei dieser spektakulären Machtprobe sollen möglichst alle Leute aus dem Volk dabei sein. Denn letztlich geht es ja nicht nur darum, ob Elia den wahren Gott verehrt oder ob König Ahab mit seinen religiösen Überzeugungen richtig liegt, sondern es geht vor allem darum, für welchen Gott sich das Volk entscheidet. Offenbar sind viele Leute unsicher geworden, ob sie dem Gott ihrer Väter gehorsam sein sollen oder ob ihr König eine bessere Alternative dazu gefunden hat. Ich lese weiter ab Vers 20. So sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf den Berg Karmel. Da trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Wenn es also nach den Mehrheitsverhältnissen geht, müsste der Glaube an Baal der richtige Glaube sein. Doch erstens richtet sich die Wahrheit niemals danach, was die Mehrheit denkt, und zweitens hat Elia offenbar noch nie etwas von dem sogenannten Elia-Komplex gehört. So bezeichne ich den inneren Drang vieler frommer Leute, sich selbst als die einzig standhafte Person weit und breit zu betrachten. Ich selbst habe auch jahrelang unter diesem Komplex gelitten. Denn wann immer ich mit meinen frommen Ansichten auf Widerspruch gestoßen bin, habe ich mir gedacht, warum gibt es denn niemanden, der auf meiner Seite steht und für den wahren Glauben Partei ergreift? Mir erging es also ganz ähnlich wie Elia, der sagte: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn und meine Gegner sind völlig in der Überzahl. Klar, ein bisschen stolz auf meine eigene Standhaftigkeit war ich auch. Aber als mich mal wieder so richtig der Jammer überfiel, öffnete mir Gott die Augen dafür, dass ich mit meinen Überzeugungen gar nicht so alleine bin, wie ich immer dachte. Ich lernte Christen kennen, die sich für die gleichen Ziele einsetzen wie ich, hörte von einem Pastor in der Nachbarstadt, dass er mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, las ein Buch von einem Mann, der ebenfalls manchem anderen ein Dorn im Auge war. Tja, und seitdem hat sich mein Elia-Komplex in Luft aufgelöst. Heute weiß ich, dass meine Art der Verkündigung nicht jedem gefällt. Ja, manche reden über mich, als wäre ich ihr Gegner. Aber überall auf der Welt gibt es auch Glaubensgeschwister, die sich für dieselben Ziele einsetzen wie ich. Ich bin wahrlich nicht allein, und das gibt mir Kraft. Unter den Leuten, die sich damals auf dem Berg Karmel versammelt haben, gab es vermutlich auch einige, die allein dem wahren Gott nachfolgten. Aber sie schwiegen. Das Volk antwortete ihm nichts, heißt es in Vers 21. Dabei hätte Elia eine Ermutigung von ihrer Seite so dringend gebraucht. Kennen Sie vielleicht Christen aus Ihrem näheren Umfeld, denen Sie mal Mut zusprechen sollten? Tun Sie es doch einfach. Vielleicht haben Sie es ja bitter nötig. Viel, viel wichtiger als das, was ich eben gesagt habe, über den mitmenschlichen Zuspruch, den die einen bekommen und die anderen nicht, ist die uneingeschränkte Bindung an das Wort Gottes. Zwar schätzt Elia seine eigentliche Situation ein bisschen zu dramatisch ein, als er sagt, ich allein bin übrig geblieben als Prophet des Herrn. Aber ein Prophet des Herrn ist er auf alle Fälle. Weiter ab Vers 23. Elia legt nun fest, auf welche Weise die Machtprobe auf dem Berg Karmel durchgeführt werden soll. Er sagt, so gebt uns nun 2 junge Stiere und lasst sie, die Baalspropheten, wählen einen Stier und ihn zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Ich hoffe, Ihnen ist klar, dass man nicht grundsätzlich auf eine solche Art und Weise Gott dazu bringen kann, seine Existenz und seine Macht unter Beweis zu stellen. In diesem besonderen Fall ist er damit aber einverstanden und hat Elia höchstwahrscheinlich auch genaue Anweisungen erteilt. Dennoch ist es so, dass der Glaube im Leben eines Christen nicht nur ein vages Gefühl ist. Jesus Christus möchte, dass wir unseres Glaubens gewiss sind. Eine Aussage des Apostels Paulus, die ich erst in der letzten Sendung zitiert habe, bringt das sehr deutlich zum Ausdruck. Im Galaterbrief Kapitel 2 bekennt Paulus, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. So etwas hätte Paulus niemals geschrieben, wenn er nur vermutet hätte, dass Jesus irgendwie Einfluss auf sein Leben nimmt. Jesus lebt in mir, das ist für Paulus eine unumstößliche Tatsache. Zurück zu Elia und zu den Propheten des Baal, die auf dem Berg Karmel Aufstellung genommen haben. Beide Parteien sollen jeweils einen geschlachteten und zerteilten Stier auf eine Schicht Holz legen und dann abwarten, ob dieser oder jener Gott das Holz entzünden wird. Weiter ab Vers 25. Und Elia sprach zu den Propheten Baals, wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals an, vom Morgen bis zum Mittag, und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber es war da keine Stimme noch Antwort, und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott, er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land oder schläft vielleicht, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloß. Tja, was Menschen doch alles anstellen, um ihren Gott zum Handeln zu bringen. Das kann man bei Leuten beobachten, die abergläubisch sind und viel Zeit und Geld und Mühen in nutzlose Zeremonien und Therapien stecken, ohne dass etwas dabei rauskommt. Andere verzichten auf dies und jenes und versuchen dadurch, mit Gott in Kontakt zu kommen. Aber passiert es nicht manchmal auch unter Christen, dass sie, bildlich gesprochen, um den Altar herumtanzen und sich selbst kasteien, um Gott zum Handeln zu zwingen? Ich will mich selbst davon gar nicht ausnehmen, denn manchmal fällt es einem wirklich schwer zu akzeptieren, dass Gott völlig souverän handelt. Nur allzu gern würde ich dann gern ein bisschen nachhelfen. Die Propheten des Baal zeigen in dieser Hinsicht wirklich Durchhaltevermögen. Sie sind von ihrem Glauben so überzeugt, dass sie selbst dann noch nicht aufgeben, als Elia zu spotten anfängt. Aber ein fester, ein unerschütterlicher Glaube an irgendeine Gottheit ist eben nicht alles. Es muss der richtige Glaube sein, der Glaube an den einzig wahren Gott. Ich lese weiter ab Vers 29. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie, die Propheten des Baal, in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt. Aber da war keine Stimme noch Antwort noch einer, der aufmerkte. Da sprach Elia zu allem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen, und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Dieser zerbrochene Altar, den Elia wieder aufbaut, ist als Sinnbild für das zerbrochene Volk Israel zu verstehen. Zum einen ist das Königreich zerbrochen in das Südreich Juda und das Nordreich Israel. Aber zum anderen ist das Volk Israel auch innerlich zerbrochen. Es gibt Israeliten, die unbeirrt festhalten an dem Gott ihrer Väter, während sich andere fremden Göttern zugewandt haben. Diese äußere und innere Zerbrochenheit kann nur geheilt werden, wenn sich alle aus den 12 Stämmen Israels wieder neu auf den Gott Jakobs einlassen. Schließlich ist Gott es gewesen, der dem Stammvater Jakob den Beinamen Israel gegeben hat und dessen 12 Söhne und ihre Nachkommen zu den 12 Stämmen Israels gemacht hat. Der Wiederaufbau des Altars durch Elia, von dem es ausdrücklich heißt, Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, dieser Wiederaufbau erinnert mich daran, dass viele Appelle zum Zusammenhalt in der Christenheit nur dann erfolgversprechend sind, wenn es eine gemeinsame Mitte gibt, nämlich Jesus Christus. Wenn er aus dem Blickfeld gerät, kann es keinen echten Zusammenhalt geben, weil dann jede Kirche, jede Gemeinde, jede Frömmigkeitsrichtung ihre eigenen Ziele verfolgt. Weiter im Bibeltext. Elia baute also den zerstörten Altar wieder auf und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß Aussaat, und richtete das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs Holz. Und Elia sprach, holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und aufs Holz. Und er sprach, tut's noch einmal. Und sie taten's noch einmal. Und er sprach, tut's zum dritten Mal. Und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Fast könnte man meinen, Elia hätte eine Zeit lang bei der freiwilligen Feuerwehr Dienst getan, denn diese Maßnahmen dienten dazu, das Entzünden eines Feuers praktisch unmöglich zu machen. Doch denken wir an die letzte Sendung zurück. Da ging es um die Erkenntnis, dass dort, wo menschliche Möglichkeiten an ihr Ende gelangen, Gottes Möglichkeiten erst so richtig beginnen. Und Elia hat diese Erkenntnis selbst durchbuchstabiert. Innerhalb kurzer Zeit wurde er mit einem Bach konfrontiert, der austrocknete, so dass Elia zu verdursten drohte. Dann traf er eine Witwe, die so gut wie nichts mehr zu essen hatte, so dass auch er zu verhungern drohte. Und schließlich wurde er auch noch mit dem Sohn der Witwe konfrontiert, der zu sterben drohte. Aber in allen 3 Fällen hatte sich Gott über alle menschlichen Erwägungen und Bedenken hinweggesetzt und alles zu einem guten Ende geführt. Was also sollte Gott diesmal daran hindern, mit völlig durchnässtem Holz ein hübsches Lagerfeuer zu entfachen? Dachte sich Elia und stand wahrscheinlich grinsend in dem Wassergraben, der den neu aufgebauten Altar umgab. Weiter ab Vers 36. Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Zweierlei halte ich im Zusammenhang mit diesen beiden Versen für wichtig. Einmal die Feststellung, nur Gott hat in dieser Situation die Möglichkeit, das Feuer zu entzünden. Keiner sonst, weil alles tropfnass ist. Doch das scheint Elia keineswegs zu beunruhigen, denn er hat gelernt, wo menschliche Möglichkeiten an ihr Ende gelangen, beginnen erst so richtig Gottes Möglichkeiten. Und dann fällt auf, dass Elia seinen Herrn als den Gott Abrahams, Isaaks und Israels anruft. den Gott Israels und nicht den Gott Jakobs, obwohl ja mit Israel bzw. Jakob ein und dieselbe Person gemeint ist. Aber wenn ich an Jakob denke, dann fallen mir spontan seine 12 Söhne ein. Wenn ich dagegen Jakobs Beinamen Israel höre, dann kommt mir in den Sinn, wie Gott aus den Nachkommen dieser 12 Söhne sein Volk Israel geformt hat, das ja leider zur Zeit Elias zweigeteilt ist. Ein Teil gehört zum Südreich Juda, ein anderer Teil zum Nordreich Israel. Aber der gemeinsame Glaube an Gott soll sie einen. Das ist jedenfalls Elias und vor allem auch Gottes Wille. Zurück zu dem tropfnassen Altar mit dem durchnäßten Holz. Ab Vers 38 wird berichtet, da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen, greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie, und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Der Machterweis Gottes übertrifft also alles, was man sich als Mensch vorstellen kann. Nicht nur das nasse Holz und das Opferfleisch verbrennen, sondern auch der Altar aus Stein, und das Wasser im Graben verschwindet. Den Propheten des Baal ergeht es unterdessen so, wie es das entsprechende Gesetz im 2. Buch Mose vorschreibt. Wer den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem Bann verfallen, sprich, der soll getötet werden. Weiter ab Vers 41. Und Elia sprach zu König Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es regnen. Nanu, habe ich mich gerade gefragt, was soll denn der Hinweis auf den Regen an dieser Stelle? Aber richtig, auf diesen Regen hat das ganze Volk ja schon so lange gewartet. Elia sagt aus der Ferne, höre er ihn schon rauschen. Wenn der Regen nun tatsächlich die lange Zeit der Dürre beenden sollte, würde damit Elias Ankündigung in Erfüllung gehen, die er dem König bei ihrer ersten Begegnung überbracht hatte. Nämlich, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Dass Elia zu dem König sagt, dass er etwas essen und trinken soll, deutet darauf hin, dass dieser eine Zeit lang gefastet hat, um den Wettergott Baal zu bewegen, es endlich regnen zu lassen. Zum Schluss wird die ganze Geschichte nochmal richtig spannend. Dennoch lässt der Regen, den Elia angekündigt hat, auf sich warten. Ich lese weiter ab Vers 42. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Das heißt, er betete. Und er sprach zu seinem Diener, geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin, 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. Elia sprach, geh hin und sage Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Soweit die restlichen Verse von Kapitel 18. König Ahab muss sich also richtiggehend beeilen, um die Stadt Jezreel zu erreichen, weil der Regen die Wege aufweicht und weil Flüsse und Bäche praktisch unpassierbar werden. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum Ahab nicht nach Samaria zurückkehrt, sondern in die näher gelegene Stadt Jezreel, wo er ebenfalls einen Palast besitzt. Und Elia? Mit Gottes Hilfe bringt er es tatsächlich fertig, die ganze Strecke wie ein Siegesbote vor dem Wagen des Königs herzulaufen. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt standen diesmal Ereignisse, die Sie im ersten Buch der Könige, Kapitel 18, noch einmal nachlesen können. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.